Nächster Halt, Universität.
Und deswegen haben wir uns diesmal das Mighty Pixels rausgesucht, über das der Jean-Marcel wohl schon einige Insider gehört hat, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Wann macht es denn wieder auf? Also wie sind die Öffnungszeiten? Oder habt ihr auch zeitweise im Jahr über mehrere Wochen zum Beispiel zu?
Also wir haben an sich, also grundsätzlich haben wir jeden Montag offen. Also wir haben, ich muss von vorne anfangen, wir haben an sich sind wir ja online gebunden, sage ich jetzt mal. Also unser Fokus liegt online. Also wie es Gaming, Online-Gaming, Videospiele grundsätzlich auch. Was wir versuchen mit den Mighty Pixels, beziehungsweise schon seit 2015, ist tatsächlich die regionale Komponente mit reinzubringen. Also Online und Regionalität vermischen. Damals, 2015, war das eher der Versuch vom rein Gaming zum E-Sport rüber, weil das relativ neu war.
Zum E-Sport? Kannst du das nochmal definieren?
Elektronischer Sport.
Okay. Ach, E-Sport, nee, habe ich verstanden. Nee, so ein bisschen wie Eastborn.
Also E-Sport quasi. Und damals war die Idee, weil reine Gaming-Community, das ist eher so just for fun. Mhm. Und wir hatten damals, oder ich hatte damals, in Gottmerding war das noch, so eine Art Community-Werkstatt. Da hat man sich auch mal, da hat es auch schon angefangen mit sich treffen. Das fanden relativ viele Mitglieder sehr gut. Die kamen teilweise aus Friedrichshafen dann angereist. Wow, und wir hatten dort Brettspieleabende, wir hatten dort verschiedene Events. Also das war halt eher auf Gaming-Community getrimmt, also quasi die Leute online zusammenbringen aus der Region. Das hieß damals Bodensee-Gamer, gibt es glaube ich immer noch. Und irgendwann mal habe ich dann so ein bisschen davon Wind bekommen, wie E-Sport funktioniert. Und wie groß das zur damaligen Zeit schon in der E-Sport-Bubble schon war, angeführt von Counter-Strike und League of Legends. Und dachte mir dann, weil wir hatten dann auch tatsächlich also regional ein E-Sports-Team. Zwar jetzt nicht angehörig an die Mighty Pixels, sondern eher quasi einfach random. Also die haben für sich gespielt. Und mich hat das eh schon immer fasziniert, Mannschaften zu managen. Und habe darin dann auch eine kleine Herausforderung gesehen, mit ein kleines bisschen, Vorfreude darauf, wie es sein könnte, eine Mannschaft tatsächlich, nicht jetzt im Fußball oder sonst irgendwas, weil Fußballtrainer war ich auch, aber das ist nicht vergleichbar. Für mich war eher wirklich da im Vordergrund stand eher so diese Herausforderung, eine Mannschaft aus 5 Leuten, die sich regional kennen, diese dann online so aufzubereiten, wie eine klassische Amateurmannschaft. Amateur muss man an der Stelle tatsächlich erwähnen, weil Profi ist es noch nicht. Also E-Sport ist tatsächlich sehr tiefgängig. Also da gibt es auch einen Amateurbereich, da wo wir jetzt quasi sind, oder ja noch nicht mal so, das ist vergleichbar im Fußball mit einer Kreisliga C so. Und dann gibt es natürlich auch den Profibereich, da spielen die halt um Millionen, genauso wie die Profimannschaften um Millionen quasi online spielen, beziehungsweise in Events, Turnieren etc. Genau.
Seid ihr da auch an Sportarten gebunden oder wie kann man sich eine Sportart bei euch vorstellen? Ist es dann einfach unterschiedliche Spiele oder seid ihr nur in einer Region spezialisiert?
Also vergleichen könnte man das tatsächlich mit dem Sport im Allgemeinen. Deshalb auch der Begriff E-Sport, der ist genauso allgemein gehalten in der Branche. Der umfasst natürlich verschiedene Spiele, die im kompetitiven Sinne zusammen oder gegeneinander gespielt werden können. Und diese Spiele bilden zugleich auch die sportlichen Disziplinen. Bedeutet, jetzt League of Legends könnte jetzt vergleichbar mit, ist auch ein, könnte vergleichbar jetzt mit Fußball sein, Valorant könnte vergleichbar mit Basketball sein und so weiter. Also sind alles verschiedene E-Sport-Arten quasi, ja. Und jede dieser E-Sport-Art hat tatsächlich Eigenheiten, die diesen E-Sport, also in dieser großen Bubble ausmachen. Also das heißt, Rocket League beispielsweise ist eher auf 3 Spieler ausgelegt, während zum Beispiel Counter-Strike auf 5 Spielern. Und da gibt es natürlich auch einige Einzelspielertitel, zum Beispiel Fortnite oder FIFA kann man alleine spielen. Genau. Und ja, so ist das Ganze dann aufgebaut.
wie groß seid ihr denn dann? Weil wenn du jetzt sagst, es gibt verschiedene Spiele, wo natürlich verschiedene große Teams dann gegeneinander spielen, sucht ihr dann auch aktiv Spiele aus, die eurer zum Beispiel Teilnehmerzahl oder eurer Teamanzahl entsprechen?
Mhm. Aktuell, also wir gehen die ganze Geschichte jetzt ein bisschen anders an. Also wir waren früher, also sprich von 2015, da hatten wir eher den Ansporn, quasi Mannschaften für gezielte Spiele zu bilden. Also im besten Fall schon fertige Mannschaften zu übernehmen und die dann quasi zu managen, online zu verwerten, Sponsoren draufzusetzen. So, das war damals unsere Intention. Heutzutage als Verein gehen wir das eher in den Breitensport, also breitensportmäßig an. Also wir versuchen da schon ganz stark an der Basis zu arbeiten. Das bedeutet, im Vordergrund steht zwar schon das kompetitive Spielen, aber auch das Spielen an sich. Und was wir jetzt versuchen, ist zu schauen, ob es in der Region oder zumindest halt in unserem Einzugsgebiet, ob sich dort genügend Menschen finden zu einem Spiel beispielsweise, um daraus dann eine Amateurmannschaft zu bilden.
Ja, sehr cool, weil es gibt wohl auch Leute, die gerne oder die Interesse hätten und vielleicht sogar gerne mitspielen würden, aber die sich halt unsicher sind, ob ihr Level ausreichend ist, um bei euch einzusteigen. Wie ist es denn so? Wie gut muss man sein? Welche Vorerfahrung muss man mitbringen bei euch?
Also auch wieder, also ich ziehe mal gern Vergleiche zum konventionellen Sport. Auch im Fußball, es gibt den 15-jährigen Kevin, der zur Fußballmannschaft geht, ne, und halt einfach liebend gern Fußball spielt und sich beim FC Konstanz anmeldet. So, und dann steht ja erstmal die ganz große Frage, wie gut ist der Kevin? So, und genauso ist es bei uns auch. Also das heißt, wir haben so eine Art Auffangbecken an Leute, die, an Spielern, die sich für ein Spiel interessieren. Die melden sich dann, spielen erstmal online zusammen und dann wird erstmal, also wir finden erstmal gemeinsam heraus, wie gut oder wie stark ist der Skill, also wie gut kann der spielen, in welche Gruppe, also Spielgruppen nennen wir das, in welche Spielgruppe passt da gut rein. Weil bei E-Sport-Titeln ist es meiner Meinung nach, oder im Gaming-Bereich, ein bisschen einfacher, das Ganze einzugrenzen, weil es halt mit Rängen quasi auch, sag ich jetzt mal, bewertet ist. Wobei hingegen der konventionelle Sport, entweder spielst du gut und der Trainer sieht das, oder du spielst gut und der Trainer sieht das nicht und dann wirst du halt auf die Ersatzbank gestellt. So. Und bei Online-Games oder E-Sport-Titeln ist es halt eher auf Ränge bezogen. Und da kann man sehr gut schauen, okay, der hat einen Goldrang und der sollte halt im besten Fall mit anderen Goldspielern zusammenspielen. So.
Das heißt, so diese Leistungsevaluation ist auch viel leichter, oder?
Ja, genau.
Okay. Richtig, ja. Ja, interessant.
Also das ist auch die erste Frage immer so. Also wenn man sich so, wenn wir jetzt neue Spieler haben, die kommen ran und dann heißt es dann, ja, er spielt League of Legends, ja gut, was für einen Rang hast du? Und so kann man sich orientieren. Also es macht es um einiges einfacher, ja.
Okay, das heißt, bei League of Legends gibt es dann schon Ränge, die man angeben kann, wenn man sich bei euch bewirbt, sage ich mal. Mhm. Aber es gibt vielleicht auch Spiele, die nicht direkt so eine Art Rangliste haben. Also ich meine, mir würden da zwar einige einfallen, ich bin mir relativ sicher, dass ihr die jetzt nicht spielt. Mhm. Deswegen gibt es auch Spiele bei euch, die populär sind für E-Sports, dass man da sagt, okay, da haben wir jetzt noch keinen Anhaltspunkt. Gibt es so eine Art Test, den ihr macht, wenn Leute sich bewerben? Also so über verschiedene Spiele oder wo liegen die Stärken des Spielers?
Ja. Also wir hatten das früher, als wir das als GBR hatten, wo wir das tatsächlich eher in Richtung Professionalität hingearbeitet haben, da haben wir tatsächlich so Vorspieltage gehabt, ne? Wo man sich dann quasi, also es war ja eher bezogen auf CSGO, kamen halt Spieler von gefühlt von ganz Deutschland, haben sich da gemeldet und die kamen dann vorbei, haben dann vorgespielt und wir hatten einen Sportpsychologen von der Uni Konstanz, wir hatten einen CSGO-Coach und die haben quasi dann alles ausgewertet und dann ging es darum, sich zu entscheiden, welche Spieler kann man übernehmen oder welche fragt man an und wie auch immer, welchen gibt man jetzt im Vertrag. Aktuell haben wir ein bisschen einen Schritt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt, zurückgewagt. Das heißt, wir sind jetzt nicht so ganz fokussiert auf E-Sport. Wir haben gemerkt, dass wenn man jetzt Regionalität mit ins Spiel bringt, dass da nicht unbedingt das Kompetitive im Mittelpunkt stehen muss. Bedeutet, das resultiert aus der Erkenntnis heraus, dass viele Studenten beispielsweise sehr abgeschreckt waren, als sie gehört haben, E-Sports Club, oh je, das hört sich ja komplett abgehoben an und da will ich ja gar nicht sein, weil ich spiele ja an sich ja nur Nintendo Games oder vielleicht irgendwelche Party-Games, ne, die man halt online spielen kann, aber halt kein E-Sport-Titel. So. Viele haben sich da nicht abgeholt gefühlt und Deshalb natürlich haben sie den Weg zu uns nicht gefunden. Und was wir seit November jetzt quasi angehen, letzten Jahres, ist ganz klar Gaming und E-Sport zu flaggen und das dementsprechend auch so zu kommunizieren auf der Website, auf Flyern, dass halt die Studenten und halt einfach die Gamer hier aus der Region tatsächlich wissen, dass es nicht nur um anstrengende Spielen geht, wobei ich finde halt competitive ist halt, macht Spaß. Also das ist halt wenig jetzt mit Anstrengungen zu tun. Also es liegt vielleicht halt auch daran, dass ich halt auch aus dem konventionellen Sport komme. Und wenn ich halt so mit ein paar Freunden auf dem Bolzplatz halt gegeneinander gespielt habe, war das auch competitive, aber halt nicht profimäßig, sondern es war halt wirklich rein just for fun. Das kann man auch machen. Ja.
Du hast vorhin erzählt, dass ihr früher professionell wart und jetzt nicht mehr oder nicht mehr so arg. Und kann man auch einfach sagen, ihr seid in ein anderes Feld reingegangen, dass jetzt es so ein bisschen menschlicher ist oder ihr so diesen Teamgeist und die Regionalität ein bisschen vorstellt. Wie ist denn jetzt dann eure Struktur, beziehungsweise wie werdet ihr finanziert oder gibt es Sponsoren?
Also ist grundsätzlich richtig. Also wir hatten früher als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen mit dem Hintergrund, das schon also zu mixen, also Spaß zu haben beim Spielen, aber immer diesen Druck im Hinterkopf zu haben, dass man halt am Ende des Monats halt trotzdem die Miete zahlen muss. Da hatten wir natürlich dann auch Sponsoren und es war natürlich nicht ganz einfach, weil 2015 war eher eine Zeit, da waren die Unternehmen nicht so bereit wie heutzutage, was so Sponsoring im E-Sport grundsätzlich angeht, weil das war damals noch sehr vorurteilbehaftet. Dass halt einfach ja, E-Sport-Titel Terroristen ausbilden und so und wie auch immer. Also wir hatten wirklich alle möglichen Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen hatten.
Also auch ihr hier lokal?
Ja, auch lokal, ja. Wobei lokal muss ich sagen, also wir waren im TZK, also im Technologiezentrum Konstanz und da wurden wir auch als innovatives Unternehmen auch zugelassen. Deshalb haben wir dort vergünstigte Miete, also Räume erhalten. Und aber das war auch eine der Fragen halt natürlich, ja, wo wir den ganz stark betonen mussten, hey, wir bilden ja keine Terroristen aus, nur weil man virtuell aufeinander schießt. So. Und da gibt es natürlich sehr viele Parallelen, die man ziehen kann, weil dieses Thema liegt halt einfach so in den Köpfen. Und wenn man sich da einmal grundsätzlich mal drüber Gedanken macht, dann dürfte man ja auch letzten Endes ja auch keine Horrorfilme anschauen oder keine Kriegsfilme, weil letzten Endes, die sind ja sogar noch heftiger, weil die ja eher dem Realismus nahe kommen als jetzt ein E-Sport-Titel, wo es eigentlich eher ums Teamspiel geht, also wo quasi ein Objective im Fokus steht, also ein Ziel in der Runde und nicht halt einfach irgendwie stupide jetzt irgendwo, ja, ein Kriegs... eine Schlacht zu eröffnen, sage ich jetzt mal genau.
Ja, da könnte ich mir halt vorstellen, dass man vielleicht sagen kann, ja, das ist halt so eine aktive Rolle, die man dann halt hat in einem Videospiel. Da ist man praktisch selber für seine Taten so quasi verantwortlich und in einem Film ist es vielleicht dann eher passiv. Also, aber wie seid ihr denn dann mit solchen Kommentaren umgegangen? Mhm. Oder war es dann einfach zu sagen, nee, so ist es nicht und wir sind hier eben innovativ in dem Haus und wir haben die und die Ziele?
Ja, um auf deinen ersten Satz zurückzukommen, da muss man unterscheiden tatsächlich, weil Singleplayer-Games, also die storygebunden sind, wo man quasi als Protagonist, sage ich jetzt mal, eine gewisse Story verfolgt und die man dann auch heutzutage auch sehr gut beeinflussen kann durch Taten, da gebe ich dir recht. Also da ist halt jede Handlung, auf jede Handlung erfolgt irgendwie ein neuer Geschichtsstrang, sage ich jetzt mal. Das heißt, man kann da schon beeinflussen, wie das Spiel weitergeht. Im E-Sport ist die Story überhaupt nicht im Fokus. Also es wird versucht natürlich, das ist jetzt eher eine Marketing-Sache, den ganzen, sage jetzt mal, dem ganzen Gaming, sage jetzt mal, eine Story aufzusetzen, damit man sich einfach besser damit identifizieren kann und dementsprechend quasi Shop-Inhalte kaufen kann. Weil man dann natürlich dann sagt, wow, ich finde diesen Charakter so toll, ich will Sachen von diesem Charakter kaufen. So. Aber grundsätzlich ist E-Sport wirklich, man muss es sagen, es ist wirklich Sport. Also wie soll ich es am einfachsten ausdrücken? Im E-Sport ist die kommunikative Ebene deutlich präsenter, als jetzt beispielsweise es im Fußball der Fall ist. So, ich sage das jetzt bewusst aber auf Amateurebene. Im Profibereich ist es in jedem Sport sehr, sehr wichtig, klar zu kommunizieren. Aber in keinem Amateursport wird auf der Ebene, sage ich jetzt mal auf der Amateurebene, auf der ganz untersten Ebene, so viel abverlangt, was Kommunikation angeht, wie jetzt im E-Sport. Das musst du dir so vorstellen, wenn du zu fünft jetzt quasi einen Spot verteidigst. Ein Spot wäre jetzt quasi ein Platz, ein Punkt, wo der Gegner versucht, mit allen Mitteln draufzukommen. So. Jetzt ist es so, entweder du kommunizierst nicht miteinander und jeder macht, was er will und am Ende verlierst du, oder du redest miteinander und gibst dir Informationen, wo jemand gesehen wurde, wo jemand vielleicht quasi ausgeschaltet wurde oder wie auch immer. Und das führt dazu, dass man taktisch und strategisch sich immer auf die neuen Situationen einlassen kann. So, das habe ich damals im Fußball nicht so gefühlt. Also im Fußball war das eher ein Geschrei auf Amateurebene und das war halt sehr viel Stress. Aber der Sinn vom Teamsport, jetzt mal abgesehen auf die Position, die man hatte, war jetzt nicht so stark ausgeprägt wie zum E-Sport. Ja. Mhm. Also von dem her würde ich schon sagen, dass der E-Sport an sich auch die jungen Leute, sage ich jetzt mal, wenn sie Fortnite spielen oder sonst irgendwas, schon mehr abverlangt.
Ja, ich habe nämlich auch als Kind lange Fußball gespielt. Und da, jetzt wo du es sagst, da gab es halt dann so ein paar Leute, die halt immer aufs Tor zum Beispiel dann sind und dann eher nicht abgespielt haben, ja, oder so. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und dann ist wahrscheinlich so, dass du im E-Sport dann halt wirklich auch abhängig voneinander bist. Also dass wirklich jeder vielleicht auch eine Rolle hat, eine unterschiedliche. Und dann man, wie du gesagt hast, genau, so kommunizieren muss. Also das würde ja dann heißen, dass es eigentlich so Teamgeist und Flexibilität und auch wirklich eben gute Eigenschaften, ja, dann fördert. Also welche anderen Ziele oder welche Motivationen verbindet ihr denn so mit eurem, mit dem Vereins, mit dem Vereinssport praktisch, mit dem E-Sport halt.
Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass die Kommunikation, wie schon gesagt, das ist in meinen Augen, finde ich das sehr gut, dass es notwendig ist und es wird, online kann man direkt, also fallen Spieler auf, die nicht kommunizieren. So. Und wenn ein Spieler, der nicht kommuniziert, negativ auffällt, dann ist es in erster Linie was Gutes, weil dieser Spieler, der nicht redet, ist dem Team nicht wirklich nützlich, weil er halt einfach für sich spielt. So. Und allein schon diese Thematik, finde ich, macht schon einiges aus beim E-Sport grundsätzlich. Ich habe wirklich eine lange Zeit auch Rocket League, also eine Rocket League Liga geführt. Und da ging es auch darum, quasi einen Spielplatz für Rocket League Teams zu bilden. Und selbst Rocket League ist Autofußball, also du hast ein Fahrzeug und springst einen Ball hinterher und sehr artistisch kannst du da in der Luft Rollen machen, sogar Bälle abspielen und
mit zusammenspielen dem Auto.
Mit dem Auto, ja.
Okay,
genau. Und das fordert natürlich sehr, sehr viel Feinmotorik, wo natürlich die jungen Leute jetzt, sage ich jetzt mal, ein bisschen affiner dafür sind. Wenn jetzt meine Eltern jetzt Rocket League anfangen sollten, die hätten deutlich mehr Probleme, als wenn sie jetzt mit einem Controller eine Figur führen müssten, die einfach irgendwo entlangläuft. So. Also Rocket League ist auf jeden Fall anspruchsvoll und selbst da wird kommuniziert, obwohl das Spielfeld nicht zu groß ist. Ja. Also Kommunikation ist eigentlich neben den Fähigkeiten, also Aiming und grundsätzlich Map-Knowledge, also zu wissen, wo man sich hinstellen muss. Das ist wie, wenn ich dir jetzt eine neue Halle reinstelle und dann sage ich, okay, so und jetzt versteck dich irgendwo. Du wüsstest ja gar nicht, wo kannst du dich überhaupt verstecken. So, und wenn du die Map kennst, dann weißt du, wo halt die Punkte sind, wo du halt schwer gefunden wirst. So, und die Punkte und zusammen mit Kommunikation, das macht halt E-Sport aus, ja.
Ja, du hast gerade deine Eltern erwähnt und die jungen Leute in Anführungszeichen. Welche Altersgruppen sind denn besonders vertreten bei euch oder was ist so, also wer kommt alles zu euch? Gibt's, weil mit Gaming verbindet man ja öfter mal Jugendliche, aber mittlerweile auch immer weniger, weil die Jugendlichen von damals natürlich jetzt auch erwachsen sind. Also sage ich jetzt mal Jugendliche bis, Jean-Marcel, was würdest du sagen, 20, 30-Jährige vielleicht? Ja. Also kommt das auch hin bei euch oder gibt's auch Leute, die so ein bisschen aus der Reihe fallen?
Wir haben von, sage jetzt mal, von 10 bis 40 haben wir alles da. Also wir haben, also ich rede jetzt von Anfragen. Also unser Verein ist lässt das Mitglied ab 18 zu, einfach aus USK-Kunden. Mhm, ja. Genau, also gerade weil wir es im Clubhaus ansonsten nicht managen können, weil wir müssen sonst einen Raum für 18 plus, einen Raum für 16 plus und einen Raum dann unter 16, genau. Das haben wir entschieden ab 18. Aber was die Anfragen angeht, erhalten wir schon relativ viele Anfragen auch von Kindern, sag jetzt mal, die vielleicht in einem Alter von Fortnite sind oder halt in einem Alter von, ich weiß nicht, League of Legends, wo sie es dann so langsam verstehen, ein bisschen, aber da sind wir nicht wirklich so die Anlaufstelle. Die meisten Spieler, würde ich jetzt mal sagen, sind Studenten und das Alter beginnend von zwischen 20 und ich würde sagen 30 ist so dieser Mittelpunkt. So, ja. Also ich bin schon eine alte Sau in dem Milieu.
Naja, dann kannst du die ja alle beaufsichtigen und abdecken sozusagen, ja, muss ich, also ja. Alle Altersklassen, die da sind, ja. Ja. Das heißt, welche, also für Kinder gibt es dann irgendwelche alternativen Angebote zum Beispiel hier, wo du die dann hinverweist oder habt ihr eine Idee, wie es in die Zukunft gehen soll, also ob ihr auch praktisch ausbaut sozusagen für Kinder oder für andere Altersklassen oder Spiele?
Also in Deutschland gibt es ja die Computerspielschulen. Die werden vom Bund gefördert. Das sind Initiativen, die es halt vereinzelt in Deutschland gibt. Die sind oftmals gebunden an Schulen, wo man quasi nachmittags, wo ein Kind jetzt mit dem Elternteil oder mit einem Erziehungsbeaufsichtigten quasi hingehen kann und unter Aufsicht spielen kann. Das sind wirklich bewusst solche Computerspielschulen, um Kinder, aber auch deren Eltern so an dieses Thema heranzuführen. Also sprich, Medienkompetenz aufbauen, was bedeutet es, ein Spiel zu spielen, was ab 12 Jahren ist, und vor allem, was bedeutet es, auch einen Schlussstrich ziehen zu können, also nicht nonstop spielen, sondern halt, dass man geregelt spielt und das fehlt leider sehr oft. Also ich war früher als Ansprechpartner für, also damals hieß es noch Experte für Gaming bei den Elternworkshops von den Suchtstellen, also gerade in der Region. Und da war ich dann als Ansprechpartner dabei und habe so ein bisschen so die Gaming-Branche, also das heißt ein bisschen Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, weil das wurde zwar immer nur so als Randthema irgendwie erwähnt, aber ich habe dann immer gemerkt, da war so viel also Bedarf auch bei den Eltern zu wissen, was spielt mein Sohn, mein Kind, meine Tochter, wie lange darf es das eigentlich spielen und stimmt es, dass rundenbasierte Games nie enden? Also, oder halt Minecraft, wo es dann heißt so, wo das Kind halt die Eltern einfach veräppelt, so, ne? Also wo es dann sagt, ja, ist gleich fertig.
Und dann spielst du das mal. Ja, Minecraft habe ich auch gespielt, das kenne ich gut.
Also es sind, also Medienkompetenz sehe ich allerdings nicht bei uns. Dafür, also meiner Meinung nach, sollte das eher in den Jugendzentren angesiedelt werden. Da gibt es ja verschiedene, also wir sind ja selbst auch im Jutze und die haben dort auch Konsolen und bieten auch die Möglichkeit zu spielen. Bei uns geht es wirklich eher darum, also das ist schon, sage ich jetzt mal, der Next Step, einfach gemeinsam eine tolle Zeit mit Gaming zu verbringen. Und da, ja, da sehe ich dann eher die Kinder jetzt nicht dort, ja. Mhm. Weil die halt einfach, es wird halt einfach sehr, sehr viel einschränken, auch für uns, sage ich jetzt mal, für den Fokus des Vereins, genau.
Ja, du sagst gerade, gemeinsam eine tolle Zeit haben. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also seid ihr dann auch manchmal gemeinsam, also wirklich präsent in einem Raum oder seid ihr ausschließlich so von zu Hause aus oder wo auch immer die Leute sich gerade befinden und spielt dann online zusammen?
Ja, da kann ich dir ein paar Eindrücke aus unserem Clubhaus ein bisschen schildern. Unser Clubhaus ist im Jugendzentrum Konstanz. Das ist direkt am Petershausener Bahnhof. Und dort haben wir quasi im Dachgeschoss haben wir einen großen Raum und da stehen 6 Rechner und eine Lounge. So, und die 6 Rechner, da sind halt die aktuellen Spiele drauf. Und die Rechner sind auch voll bestückt, also mit Maus, Tastatur. Das heißt, Interessenten kommen vorbei und montags haben wir einen offenen Treff um 18.30 Uhr, falls es jemand interessiert. Da darf einfach jeder vorbeikommen und dann, ja, grundsätzlich geht es ja erstmal darum, sich kennenzulernen. So. Weil man möchte ja für Gleichgesinnte ja, also es gibt nicht nur uns paar Gamer, sondern ich meine, jedes Semester kommen ein neuer Schwall Studenten und die kommen ja auch irgendwo aus Deutschland her, wo dann auch gespielt wird oder wurde und wo sie es dann vielleicht gerne ja auch so hätten. Und sowas wie wir haben, gibt's nicht, ist nicht selbstverständlich in Deutschland. Also, dass wir ein Clubhaus haben mit 6 Rechnern und eine Lounge und eine Streaming-Möglichkeit, das ist nicht Standard. So, und das möchten wir jetzt noch ein bisschen so unter die Studenten bringen. Merken aber auch, dass es halt schwierig ist, weil einfach viele halt online spielen. Uns vielleicht ein bisschen kontaktscheu sind, wird ja gern dieser Bubble so nachgesprochen, dass die halt alle so im Keller wohnen, ne? Und alle kein Tageslicht sehen. Ich meine, ich habe tatsächlich im Keller gewohnt. Aber ja, nichtsdestotrotz gibt es schon tatsächlich viele, die halt erstmal so kontaktscheu sind. Aber wenn sie denn da sind, das tatsächlich sehr positiv empfinden. Also unsere offenen Treffs, da kommen verschiedene Menschen, sage ich es mal, also teils Mitglieder auch, aber auch viele neue. Und da quatscht man erstmal, also meistens quatschen wir. Also Gaming ist eher so Nebensache. Man ist erstmal froh, dass man einfach so das gleiche Thema irgendwie in einem Raum konzentrieren kann. Und dann entstehen natürlich interessante Gespräche. Man schaut sich lustige Videos an oder vielleicht halt irgendwelche Livestreams von irgendwelchen Turnieren oder sonst irgendwas. Und Gaming ist immer eine Option. Also dann ist immer die Frage, was wird gespielt? Und dann wird ein bisschen gedattelt und dann ist der Abend auch schon wieder vorbei. Ja,
das klingt ja jetzt sehr schön, aber auch sehr zwanglos. Also wann findet dann tatsächlich dieser Wettkampfaspekt statt? Mhm. Oder wann sagt ihr, ja, jetzt legen wir einen Zeitraum fest oder so, da kommen dann nur die Teams 1 und 2? Oder ja, je nachdem, wie benennt ihr eigentlich eure Teams auch?
Also Teams haben wir noch keine. Also der Hintergrund, das, was ich jetzt bisher erzählt habe, ist so die Gaming-Sparte. Das heißt, da fokussieren wir uns gerade drauf, weil wir erstmal einen Pool an Spielern ansammeln möchten. Wir haben gemerkt oder die Erkenntnis gehabt, dass wir über das Thema E-Sport keine neuen Spieler ranbekommen, aus den besagten Gründen, weil sie halt einfach abgeschreckt sind. Wir sehen eher unsere Möglichkeiten über die Schiene Gaming, weil für viele, die jetzt auch kompetitiv spielen und vielleicht jetzt nicht offiziell in einem Team spielen, die sehen sich selbst gar nicht als E-Sportler. Obwohl an sich kompetitives Spielen an sich E-Sport ist, elektronischer Sport. Ne? Genau. Und da merken wir auch, dass wir online, also mehr Leute haben, die zusammen spielen. Wir nennen das bei uns Spielgruppen. Das ist so nicht zu verwechseln mit Krabbelgruppen. Das ist wirklich Gamer, die, sage ich jetzt mal, die ersten Erfahrungen im Teamspiel machen wollen. Für die ist Spielgruppen so, sage ich jetzt mal, leicht verdauliche Kost. Genau. Unsere Intention ist, wenn wir merken, also wir haben schon immer einen festen Tag, also gerade beispielsweise Valorant haben wir einen festen Tag in der Woche, immer dienstags. Da treffen sich einfach immer so eine gewisse Stammgruppe und die spielen dann zusammen und wir spielen dann auch ranked, also quasi wir spielen kompetitiv und mit der Absicht natürlich zu gewinnen, damit wir vom Rang steigen, also ist quasi, damit messen wir uns dann auch mit anderen Spielern. Und wenn wir dann irgendwann mal merken, es bildet sich lokal eine feste Gruppe, wo wir sagen können, die verfolgen alle das gleiche Ziel, spielen gerne zusammen, dann würden wir den Schritt wagen, daraus vielleicht eine Mannschaft, eine Amateurmannschaft zu bilden und diese dann tatsächlich in Ligen oder halt an Turnieren anzumelden, sodass sie dann dort ihre kompetitive E-Sport-Erfahrung sammeln können.
Ja, eigentlich wäre das dann ja jetzt gerade eine gute Schnupperphase für Leute, die interessiert wären, oder? Also wenn jetzt noch Studenten kommen oder auch jetzt im nächsten Sommersemester, dann seid ihr ja noch gar nicht so, ja, so, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so professionell, wie man dann vielleicht denkt und sich dann abgeschreckt fühlt, ja, sondern es ist eher was Offenes, so wie genau, du es jetzt schilderst, dass man einfach hingehen kann, unverbindlich, ja, und die Leute kennenlernen, gemeinsam auch eben in Gesellschaft spielen.
Ja.
Finde ich sehr schön. Welche Spiele spielt ihr denn dann so meistens?
Also wir spielen meistens Valorant oder Rocket League. Das sind als E-Sport-Titel, sage ich jetzt mal. Wir haben viele, die auch League of Legends, das verwundert mich jedes Mal. Wir haben viele, die League of Legends spielen. Und viele spielen für sich, also mit eigenen Gruppen oder vielleicht sogar alleine League of Legends. Dabei hätten wir an sich genügend Leute, die League of Legends spielen. Also wir bekommen einzelne Anfragen, so wegen habt ihr League of Legends? Sage ich, ja, noch nicht. Wir haben keine Spielgruppe. Weil wenn jeder natürlich für sich alleine spielt, dann wirst du nie eine Spielgruppe bilden können. Ne? Und da fehlt es jetzt gerade noch so ein bisschen an Initiative, sage ich jetzt mal, dass die League of Legends Spieler, weil ich bin mir sicher, da gibt es deutlich mehr als andere Spiele, sage ich jetzt mal. Und wenn sich das rumspricht, dann könnte das schon sehr interessant werden, weil gerade für League of Legends wäre halt so ein Clubhaus halt super, weil du halt dann zu fünft sitzt du halt da beisammen und wenn du dich dann auch noch an die Uniliga anmeldest, für die Stadt Konstanz, ne, dass du die Stadt Konstanz im E-Sport repräsentierst, sage ich jetzt mal, Wäre schon das interessant. Geht? Ja, ja, klar. Also, gibt's, ja, also wir sind hier in der Region, sind wir schon relativ verschlafen, was das angeht. Also wir haben viele Lurker, also viele, die sich einfach irgendwas, also einfach nur konsumieren. Wir haben aber wenig aktive Spieler, die sich jetzt darum bemühen würden, jetzt quasi ein Team aufzubauen oder sonstiges. Die Uniliga ist relativ groß. Also die haben mittlerweile sehr, sehr viele Spieler. Overwatch, Rocket League, Valorant, die haben alles Mögliche. Und die Uniliga ist es so, da nimmst du als Uni-Team nimmst du da teil. Also ich könnte jetzt nicht einfach irgendwie, also wahrscheinlich wird das schon irgendwie gehen, als Teil eines Uni-Teams, aber der Fokus liegt ja wirklich bei den Studenten. Dass sie quasi ihre Stadt repräsentieren und dann quasi dort mitmachen.
Das heißt, es gibt so eine Art Studentenquote dann?
Ja, ja, okay. Wahrscheinlich ja. Genau. Sowas fände ich toll, also wenn es das für Konstanz gäbe. Genau. Noch sind wir dabei, das ein bisschen publik zu machen, weil gefühlt wissen gar nicht so viele Studenten davon Bescheid. Es ist grundsätzlich eine schwierige Zielgruppe, die zu erreichen. Also ich meine, das ist natürlich, damit punkten wir immer bei unseren Sponsoren, weil es natürlich, wir sagen halt, wir sind, im Endeffekt sind wir die Werbefläche für diese schwierig zu erreichende Zielgruppe. Als Studenten, Gamer, die sind gerne der eigenen Bubble. Und wir merken das auch jetzt selbst wir als E-Sports-Club und Gaming-Club, dass wir diese gar nicht wirklich erreichen. Ja. Deshalb sind solche Medien jetzt wie euer Podcast, ist schon nicht schlecht, ja.
Ja, du hast gerade nochmal die Sponsoren erwähnt. Welche Sponsoren habt ihr denn?
Ja, wir haben jetzt aktuell die Volksbank Konstanz, haben wir als lokalen Partner gewinnen können. Und für die ist es auch sehr interessant, bei uns mitzumachen. Also sie hatten ihren Weg in den E-Sport über FIFA gefunden. Also die hatten, ich glaube, das war letztes Jahr, hatten sie ein FIFA-Turnier organisiert und hatten halt uns gefragt, eben ob wir irgendwelche Tipps haben etc. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und jetzt stehen die quasi als Fördermitglieder bzw. Partner der Mighty Pixels jetzt zur Verfügung und freuen sich natürlich auch hier vor Ort, ne? Also mit der Volksbank präsent zu sein, Volksbank Konstanz, ja.
Ja. Welche Events kommen denn so auf euch zu? Oder gab es schon Events, wo ihr sagt, das war jetzt auf jeden Fall so ein Höhepunkt bisher in unserer Vereinsgeschichte oder das war super, weil wir richtig viele Leute irgendwie aufgescheucht haben und die hatten Spaß und die waren dabei oder wir hatten einen Erfolg wirklich in der Liga, so mehr E-Sports mäßig. Also was kommt denn da oder was war so?
Also was war als GBR, wir waren in der 99 Damage mit CSGO unterwegs, wir waren in der Nitro League, waren wir mit Rocket League unterwegs, auch mit Overwatch waren wir am Start und wir haben halt viele LAN-Partys besucht. Also wir waren in einem Jahr, glaube ich, waren wir in allen regionalen LAN-Partys, auch in der Schweiz drüben. Und das sind halt, wenn du da mit 30 Leuten hingehst, das macht dann schon Spaß. Das auf jeden Fall. Was jetzt aktuell ist, jetzt musst du dir so vorstellen, Corona hat bei uns schon ein relativ großes Loch eingeschlagen, weil wir vor Ort nichts machen konnten und online hat sich das alles, natürlich hatte jeder seine eigenen Probleme, also Corona war jetzt keine einfache Zeit. Deshalb ist auch der Liga, also der Vereinsbetrieb bei uns auch quasi fast zum Stillstand gekommen. Und erst seit Ende letzten Jahres haben wir das Ganze wiederbelebt und aktuell stehen schon ein paar coole Events an. Wir haben ein Rocket League Fun-Turnier, was am 26. März stattfindet. Wir haben ein super spannendes Pilotprojekt mit Super Smash. Also das wird eine Turnierreihe wird es sein. Das beginnt am 19. März beginnt das. Also für genauere Infos hafte ich jetzt aktuell nicht, weil ich das gerade nicht im Kopf habe, aber die stehen auf der Website bei uns. Also wir haben schon eine ganze Reihe an Veranstaltungen jetzt schon auf der Website. Und das ist nicht nur rein Online-Gaming, sondern halt auch sowas wie gemeinsame Kinoabende. Irgendwo was essen gehen oder irgendwo abhängen. Also da versuchen wir schon, oder Computer-Workshop, ne? Genau. Da versuchen wir dann schon auch das Ganze ein bisschen umfassender zu behandeln, also nicht nur rein zweckgebunden Gaming, 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 weil das haben wir schon relativ viel. Also abends, wir zocken eigentlich, also der Verein zockt fast jeden Abend zusammen. So, und dann Gaming dürfte es eigentlich nicht fehlen. Was in meinen Augen das Ganze noch abrunden würde, wäre halt der Zusammenhalt, beziehungsweise die Identifikation einfach mit dem Verein. Und das schafft man, klar, natürlich vor Ort, aber dann auch durch solche Events, ne, wo man dann zum Beispiel Weihnachtsmarkt, da haben sie eine kleine Gruppe getroffen und das war dann schon ganz entspannt. Ja.
Ja, da kann man ja auch wieder auf den Vorwurf eingehen, den du vorhin erwähnt hattest, dass die Leute nur im Keller wohnen und sich also so allein bis in ihrer Bubble dann vergraben. Aber allein, dass du schon gesagt hast, in Corona-Zeiten wäre es so schwierig gewesen, obwohl ihr ja in
Online.
Anführungszeichen nur ein Online-Verein
Ja.
seid, wo man meinen könnte, ja, dann ist das doch super oder dann hättet ihr vielleicht sogar einen Vorteil gehabt,
Ja.
dann passt das ja eigentlich. Das ist ja nur wieder ein Beweis dafür, wie sehr es euch eigentlich so um Gemeinsamkeit und eben Team und Kollegialität und alles geht.
Genau, ja.
Ja, faszinierend, sehr gut.
Richtig.
Genau, dann noch vielleicht noch als Schluss eigentlich zu eurem Namen auf jeden Fall noch.
Ja.
Wie seid ihr denn auf den gekommen? Oder gibt es da eine Bedeutung?
Na, Pixels, also ich meine,
Ja, das.
digital, das ist ja alles, also wir sind halt die mächtigen Pixel, ne? Das ist einfach
Genau.
nur knallhart übersetzt.
Ach so,
Ja, falls du es noch nicht
tatsächlich.
wusstest. Wir haben also die Namensgebung, das war damals mit meinem Geschäftspartner, das war schon, da haben wir uns schon den Kopf zerbrochen ein bisschen. Da gab es die komischsten Sachen, standen da im Raum, aber Mighty Pixels trifft es dann irgendwie schon so. Also ist einfach, passt einfach zum Gaming, ja.
Ja, dann vielen Dank, Salva, für das
Gerne,
Gespräch.
ja.
Ja, hat uns gefreut, war sehr interessant, auch sehr aufschlussreich. Sogar eben für mich, ich sehe mich immer noch so ein bisschen als Amateur und fand ich wirklich sehr, sehr interessant, wie offen das auch ist
Ja.
für viele Leute. Da kriegt man gerade Lust mitzumachen.
Ja, Montag, nächsten Montag, 19. Nicht 19. 18:30, sorry. Genau, da ist der offene Treff. Oder ihr schaut bei uns auf Discord vorbei. Da sind wir meistens unterwegs. Oder halt auf mighty-pixels.de. Da gibt es dann alle Informationen, auch zu den Veranstaltungen, auch zum Sponsor und alle möglichen Infos rund um den Verein.
Alles klar, Dankeschön.
Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun-B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.